Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ein Beitrag von Daniel Kreuz zum bedingungslosen Grundeinkommen am 15.03.2007 auf einer Baso-Veranstaltung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung, die Gelegenheit heute zu dem Thema etwas vorzutragen, was im Wesentlichen sich um das Fragezeichen im Titel ranken wird. Und dann anschließend zu diskutieren, war ich früher mal im Landtag, hatte 10 Jahre das Privileg da für Arbeit, Gesundheit und Soziales, damals bei den Grünen tätig zu sein. Und jetzt bin ich aber seit knapp 7 Jahren glücklich parteilos und beschäftigt als Referent für Sozialpolitik beim Nordrhein-Westfälischen Landesverband, des Sozialverband Deutschland, ehemals Reichsbund. Das ist im Prinzip dasselbe wie der meistens besser bekannte VDK, also eine Organisation von Sozialrentnern, Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen, deren Angehörigen. Also im weiteren Sinne von Menschen, die in der einen oder anderen Weise auf leistungsfähige Sozialstaatlichkeit angewiesen sind. Ja, der Verband hat 500.000 Mitglieder in Deutschland, ist damit nur ungefähr ein Drittel so stark wie der VDK. Aber ich bin natürlich heute Abend nicht in dienstlicher Mission als Vertreter dieses Verbandes hier, sondern in privater Mission, weil ich mich mit dem Thema des heutigen Abends jetzt nur seit mehreren Jahren schon befasse und mir da auch ein Anliegen ist, bestimmte Aufklärung einfach zunächst mal in der Diskussion beizutragen. Seit Anfang 2005 Hartz IV in Kraft getreten ist, gibt es in Deutschland vermehrt diese Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Im Jargon sagt man da meistens BGE als Abkürzung, bedingungsloses Grundeinkommen, BGE. Und der Zuspruch, den diese Grundeinkommensidee seither gefunden hat, insbesondere unter Arbeitsloseninitiativen, speist sich natürlich maßgeblich aus dem täglichen Elend von Hartz IV, aus der Verfolgungsbetreuung, aus dieser hoffnungslosen Arbeitsverpflichtung, aus dem elenden Leistungsniveau. Habe ich selber feststellen müssen, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, nicht ganz einfach, sich in dieser Grundeinkommensdiskussion zurechtzufinden, zu orientieren. Denn der Begriff bedingungsloses Grundeinkommen, der bezeichnet nicht etwa, wie man ja vermuten könnte, ein bestimmtes Modell, ein bestimmtes Konzept, sondern der bezeichnet sehr unterschiedliche Vorstellungen, die sich auch nicht nur im Einzelnen, im Detail unterscheiden, sondern auch grundsätzlich gegensätzliche Zielvorstellungen haben. Ja, und dann kommt dazu, dass statt diesem Begriff bedingungsloses Grundeinkommen auch schon mal die Begriffe Bürgergeld oder Grundsicherung verwendet werden, auch bei Grundeinkommenskonzeptentwürfen. Das Spektrum derjenigen, die sich das BGE auf die Fahnen geschrieben haben, reicht von einem an Kapitalinteressen orientierten, neoliberal inspirierten rechten Flügel, der damit dem Sozialstaat vollends den Garaus machen will, bis zu ganz radikal gestimmten Linken, die glauben, in der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens liege jetzt der Hebel zur Überwindung von Lohnsklaverei und Kapitalismus. Im parteipolitischen Raum liegen mittlerweile Konzepte aus den Reihen der CDU, der Grünen und der Linkspartei vor. Zu diesem, ich sag mal, Arbeitgeberflügel zählt da neben dem thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus von der CDU etwa der marktradikale Chef des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, Thomas Straubhaar, im letzten Jahr mal aufgefallen mit der Forderung nach Abschaffung der Arbeitslosenversicherung, und insbesondere der milliardenschwere Drogeriemarktkönig Götz Werner, Professor Götz Werner, der allgemein als mediales Aushängeschild dieser Grundeinkommensdiskussion in Deutschland gilt, auch häufig in Interviews, auch mit Anzeigen in den Medien vertreten ist. Auf dem linken Flügel findet sich neben der Gemeinde da bei der Linkspartei zum Beispiel die Bundesarbeitsgemeinschaft Genug für alle bei ATTAC in Deutschland und insbesondere natürlich Aktivisten und Aktivistinnen aus der Erwerbslosenbewegung, von Arbeitsloseninitiativen bis hinein in gewerkschaftliche Arbeitslosenstrukturen. Nun ist es nicht etwa so, wie man das vielleicht vermuten würde, dass sich da der linke und der rechte Flügel in scharfer Abgrenzung gegeneinander erbittert bekämpfen. Im Gegenteil. Vorschläge, die aus dem rechten Flügel kommen, werden da auch von vielen Linken eher als Indiz für den unaufhaltsamen Siegeszug der Grundeinkommensidee gewertet und als Zeichen für realpolitische Chancen, dass man da in einem lagerübergreifenden Bündnis künftig vielleicht gemeinsame Reformschritte hin zu diesem erhofften Ziel zustande bringen könnte. Und dieser breite Block der BGE-Befürworter, der ist nun nicht allein taktisch begründet, sondern der hat durchaus Grundlagen in einigen flügelübergreifend geteilten Auffassungen. Da ist zunächst mal die gemeinsame Einschätzung von denen, dass eine Überwindung der Massenerwerbslosigkeit, also die Herbeiführung einer Vollbeschäftigung neuen Typs, einer neuen Vollbeschäftigung, die allen eine reelle Chance auf existenzsichernde Erwerbsarbeit sichert, dass das eben objektiv unmöglich sei. Massenerwerbslosigkeit ist objektiv unüberwindbar. Meist wird argumentiert, dass die fortschreitende Rationalisierung dazu führe, dass der Gesellschaft insgesamt die Erwerbsarbeit ausgehe und das Arbeitsplatzangebot immer weiter schrumpfe, zumindest aber nicht mehr derart ausgeweitet werden könne, dass die strukturelle Massenerwerbslosigkeit überwindbar wäre. Zudem hat dann das deutsche Netzwerk Grundeinkommen, das ist der deutsche Ableger eines Netzwerks, das sich Basic Income European Network nennt, also europäisches Grundeinkommensnetzwerk. Dieses Netzwerk Grundeinkommen hat 4 fundamentale Kriterien für ein bedingungsloses Grundeinkommen formuliert, auf die man ebenfalls von rechts bis links sozusagen Bezug nimmt. Demnach soll ein bedingungsloses Grundeinkommen erstens als Rechtsanspruch jedes Einzelnen an Individuen anstelle von Haushalten ausgezahlt werden. Zweitens soll es unabhängig von irgendeinem Einkommen aus anderen Quellen gezahlt werden, also ohne jede Bedürftigkeitsprüfung. Drittens soll es nicht an Arbeitsleistung oder Arbeitsbereitschaft geknüpft sein. Und viertens soll es existenzsichernd sein im Sinne der Sicherung einer basalen gesellschaftlichen Teilhabe, so die Formulierung, was immer das dann praktisch heißen mag. Es soll also jeder und jede einen voraussetzungslosen Rechtsanspruch gegenüber dem Staat auf ein Einkommen haben, das dem Anspruch nach existenzsichernd sein soll. Dieser Anspruch wird häufig, meistens von der linken Seite, hergeleitet aus dem Menschenwürdegrundsatz der Verfassung. Also Artikel 1, Schutz und Achtung der Menschenwürde, ist oberste Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und da wird dann gesagt, die Verpflichtung des Staates zur Achtung und Schutz der Menschenwürde, die ja, und das ist richtig, jedem Einzelnen allein schon Kraft seines Menschseins zukommt und nicht von irgendwelchen weiteren Voraussetzungen abhängt, die wird interpretiert als Verpflichtung des Staates, jedem Einzelnen bedingungslos ein Einkommen zu garantieren, das ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Um diesen Anspruch finanzieren zu können, auch da ist sich die BGE-Gemeinde weitgehend einig, sollen im Gegenzug bisherige Sozialleistungen des Staates und Lohnersatzleistungen der Sozialversicherung teilweise oder ganz entfallen. Allerdings gibt es hier Unterschiede zwischen der neoliberalen Rechten und der Linken. Die Rechten wollen praktisch sämtliche bisherigen Sozialeinkommen, Transfereinkommen zugunsten des BGE streichen, um auf diesem Wege mit der paritätisch finanzierten Sozialversicherung aufzuräumen und gleichsam die Endlösung des Lohnnebenkostenproblems herbeizuführen. Die Linken wollen da lieber die Abschaffung von Sozialversicherungsleistungen eher begrenzen, indem sie halt vorrangig auf höhere Kapital- und Gewinnsteuern setzen. Aber beide Richtungen glauben, dass der Wegfall von sogenannter Sozialbürokratie, also das soll heißen von Verwaltungen unterschiedlicher Leistungsträger für unterschiedliche soziale Leistungen, zur Finanzierung beitragen kann und beitragen muss. Und zweitens verfolgen beide die Idee, das Sozialsystem stärker von einem beitragsfinanzierten Versicherungssystem auf ein steuerfinanziertes System umzustellen. Man kann den Eindruck haben, dass sozusagen diese Generalreform, Steuerfinanzierung für Sozialleistungen und Konzentration aller Sozialleistungen auf das Grundeinkommen ein vorrangiges Motiv eher auf dem rechten Flügel darstellt. Die gravierendsten Unterschiede in den Konzepten finden sich bei dem Leistungsniveau, das da jeweils angestrebt wird und natürlich, wie schon angedeutet, auch bei der Finanzierung. Die Neoliberalen wollen die Leistungen eines Grundeinkommens noch unter Hartz IV drücken, um damit den Zwang zur Annahme von Billigstjobs noch weiter zu verstärken und den Arbeitsmarkt abschließend sozusagen zu entriegeln, wie man da so schön sagt. Dass dabei das Versprechen, es gehe um eine existenzsichernde Leistung, die ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, nicht wirklich im Weg steht, das wissen wir aus langjähriger Erfahrung mit der früheren Sozialhilfe und auch mit Hartz IV. Da war und ist ja ein unzureichendes Leistungsniveau immer mit dem Etikett versehen, dass es ein Leben ermögliche, das der Würde des Menschen entspricht. Steht ja so im Gesetz, im Sozialhilfegesetz, im SGB II, bei Hartz IV steht auch drin. Und regierungsamtlich galt und gilt der Bezug von Sozialhilfe oder Hartz IV bekanntlich ja nicht als Armut, sondern als bekämpfte Armut. Und alle Versuche, die es bisher gegeben hat, im Wege des Sozial- und des Verfassungsrechts ein höheres Leistungsniveau durchzusetzen bei der real existierenden Mindestsicherung, sind ja regelmäßig vor den Gerichten gescheitert. Mit anderen Worten, was der BGE-Grundsatz von der Sicherung einer basalen Teilhabe in der Praxis bedeutet, das unterliegt der interessenpolitischen Gestaltung und Interpretation. Infolgedessen bewegen sich auch die jeweiligen Angaben zum Leistungsniveau des BGE für Erwachsene zwischen 600 und 1500 Euro monatlich, jeweils die Grundkosten eingeschlossen. Also es ist eine relativ große Spreizungsbreite von 150%. Dabei werden die höheren Beträge, die meistens von links eingefordert werden, allerdings immer als Endausbaustufe bezeichnet, die nicht kurzfristig zu erreichen seien. Das heißt also auch die linken Konzepte, man ist ja heute allgemein pragmatisch, die schließen auch einen Einstieg in eine bedingungslose Leistung für alle auf eher niedrigem Niveau ein, möglicherweise auch auf dem von Hartz IV. Also sozusagen, um in das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens einsteigen zu können. Der höchste Betrag von 1500 Euro im Monat, der kommt nicht von links, sondern von dem Drogeriemarkt König Werner. Dieser Betrag relativiert sich allerdings ziemlich schnell, wenn man weiß, dass der Herr Werner im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf 48% erhöhen will. Und damit will er.
Das ist auch nur noch die Hälfte wert.
Ja, eben. Damit will er übrigens nicht nur das BGE finanzieren, sondern gleich den kompletten Staatsaufwand mit. Er will alle Einkommens-, Gewinn-, Kapitalsteuern durch Verbrauchsteuern ablösen. Möglicherweise geht es eher genau darum. In der Finanzierungsfrage, da stellen sich die Richtungsunterschiede grob gesagt so dar, dass die Rechten sagen, alles, das komplette bedingungslose Grundeinkommen aus dem heutigen Sozialbudget bezahlen wollen und dabei meistens zusätzlich Steuersenkungen für Besserverdienende realisieren wollen. Der Althaus, der thüringische Ministerpräsident von der CDU, der bietet zum Beispiel für Einkommensbezieher oberhalb von 1.600 Euro monatlich eine auf 400 Euro reduzierte Grundeinkommensleistung an, für die sich im Gegenzug die Einkommensteuer auf einheitlich, unabhängig dann von der Einkommenshöhe, einheitlich 25% reduziert. Also Flat Tax in der Einkommensteuer, besonders günstig natürlich für Leute, die nicht nur 1.600, sondern das Zehnfache davon im Monat beziehen. Wie schon angedeutet, fordern die Linken demgegenüber zur Finanzierung vorrangig deutliche Steuererhöhungen für Unternehmen, für wirtschaftlich Starke. Ja, wenn man jetzt überlegt, wenn es denn hier um durchgreifende Verbesserungen für Erwerbslose, für Sozialhilfeberechtigte gehen soll, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum man für diese Zielsetzung eine Leistung braucht, eine Leistung fordert, die alle bekommen sollen, ausnahmslos alle, ob sie sie brauchen oder nicht, bis hin zum Herrn Ackermann von der Deutschen Bank. Bei dem Modell der sogenannten Sozialdividende, das ist ein Modell, wie man sich bedingungsloses Grundeinkommen vorstellt, Sozialdividende, das gilt als das eigentliche BGE-Modell, das entwickelte BGE-Modell. Da wird die Leistung zunächst tatsächlich jeden Monat an jeden Einzelnen ausgezahlt, überwiesen. Im Zuge der Besteuerung wird sie dann hinterher denen, die sie nicht brauchen und die mit ihren Steuern zur Finanzierung beitragen müssen, mit der Steuerschuld zusammen wieder abgezogen. Damit unterscheidet im Ergebnis das Finanzamt säuberlich zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern dieses Grundeinkommens, mit anderen Worten, zwischen Bedürftigen und Nichtbedürftigen. Schon deshalb kann meines Erachtens keine Rede davon sein, dass bei dem bedingungslosen Grundeinkommen die Bedürftigkeitsprüfung wegfällt. Die verlagert sich lediglich, nämlich erstens von Sozialbehörden auf die Finanzverwaltung und zweitens von vorne, vor der Leistungsgewährung, nach hinten in die Steuererklärung. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass es dann sozial gerechter zuginge. Das Alternativmodell, was auch diskutiert wird zum Modell der Sozialdividende, ist die sogenannte negative Einkommensteuer. Deren Erfinder ist kein geringerer als der Chefideologe des Neoliberalismus Milton Friedman persönlich. Und dieses Konzept wird in Deutschland seit den 80er Jahren von der FDP propagiert, unter der Bezeichnung Bürgergeld. Und in diesem Konzept, negative Einkommensteuer, wird die Bedürftigkeitsprüfung ausdrücklich auf die Finanzämter übertragen, weil die nämlich vor der Auszahlung der negativen Einkommensteuer an Bedürftige feststellen müssen, ob und in welcher Höhe ein tatsächlicher Zahlungsanspruch besteht. Und dann gibt es die ganz spannende Frage, wie sich das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es denn eingeführt wäre, auf das Lohnsystem auswirkt. Und bei diesem Thema gibt es sehr gegensätzliche Auffassungen zwischen dem linken und dem rechten Flügel der BGE-Gemeinde. Die Linken sagen, das BGE stärke die Arbeitnehmerschaft und die Gewerkschaften und erleichtere die Durchsetzung von tarifpolitischen Forderungen, weil die Erpressbarkeit der Beschäftigten mit der Drohung des Arbeitsplatzverlustes drastisch abnehmen würde. Wird gesagt, es sei ja niemand mehr gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Man kann ja auch ohne Lohnarbeit von dem bedingungslosen Grundeinkommen leben. Und deshalb mussten die Arbeitgeber, insbesondere für unbeliebte, für schwere Arbeiten, bessere Arbeits- und Entgeltbedingungen bieten, damit sie dafür überhaupt noch Arbeitskräfte finden. Also meines Erachtens ist diese Argumentation im günstigsten Fall eine tragische Illusion. Denn man muss sich mal vergegenwärtigen, was denn mit Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens tatsächlich passieren würde. Der Staat würde damit die Verantwortung für die Gewährleistung der Existenzsicherung aller übernehmen, auch aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit würde umgekehrt der Anspruch an die Arbeitgeber, der gerade heute in der öffentlichen Diskussion ist, entfallen, dass der Lohn mindestens ausreicht, um den Beschäftigten ein menschenwürdiges Leben zu sichern. In Nordrhein-Westfalen haben wir diesen Anspruch sogar noch in der Landesverfassung stehen. Artikel 24 Absatz 2 lautet, der Lohn muss der Leistung entsprechen und den angemessenen Lebensbedarf des Arbeitenden und seiner Familie sichern. Die Formulierung stammt offensichtlich aus einer Zeit, als die Hausfrauenehe noch ungebrochenes Leitbild in der Gesellschaft war. Aber da ist in der Landesverfassung ein Lohn gefordert, der den angemessenen Lebensbedarf sichert. Und das allemal mehr als der notwendige Lebensunterhalt des Sozialhilfe- oder Grundsicherungsrechts. In dieser Verfassungsbestimmung kommt eine sozialstaatliche Grundsatzentscheidung zum Ausdruck, die den Kapitalismus und den freien Arbeitsmarkt beschränkt. Wer mit der Arbeit von Lohnarbeiterinnen Geld verdienen will, der hat die materielle Verantwortung dafür zu tragen, dass die Leute anständig leben und sich reproduzieren können. Damit hätten wir, hier in Nordrhein-Westfalen zumindest, eine verfassungspolitische Grundlage für die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, der sich oberhalb der Armutsgrenze und oberhalb eines Mindestsicherungsniveaus zu bewegen hat. Wenn nun aber der Staat für die Existenzsicherung aller zuständig wird, dann gibt es keine Grundlage mehr dafür, von den Arbeitgebern eine existenzsichernde Entlohnung zu verlangen. Dass die Forderung nach Mindestlohn wäre dann gegenstandslos, weil dessen Zweck durch das BGE ja schon gedeckt wäre. Also würden es sich die Arbeitgeber nicht nehmen lassen, eine Reduzierung der Löhne und Gehälter um den Betrag des BGE einzufordern, also sozusagen den Existenzsicherungsanteil der Löhne und Gehälter auszurechnen. Und nachdem der Staat seine Verantwortung für die Existenzsicherung aller und auch der Beschäftigten anerkannt hat, würden die Arbeitgeber diese Forderung sogar völlig zu Recht erheben. Götz Werner von dem Drogeriemarkt, der hat das von Anfang an offen ausgesprochen. Der will auf diese Weise Arbeit für Arbeitgeber drastisch verbilligen. Nun kommt es aber gar nicht darauf an, aus meiner Sicht, ob man das will oder ob man es nicht will, sondern das ist die tatsächliche Folge, die beim Lohnsystem eintritt, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Es entwickelt sich ein Kombilohn für alle, wo ein Teil der Löhne und Gehälter durchgängig durch staatliche Transferzahlungen abgelöst wird. Jetzt kann man natürlich fragen, hätten mit einem BGE die Gewerkschaften wenigstens günstigere Voraussetzungen, um Ungleichen abzuwehren? Ich kann das nicht erkennen. Man muss sich vergegenwärtigen, das Leistungsniveau des BGE läge im günstigsten Fall, das heißt, wenn die Linken sich durchsetzen mit ihren Vorstellungen, an der Armutsgrenze von 60% des Durchschnittseinkommens. Damit bricht nicht das Schlaraffenland aus, sondern das wäre ein Leben auf bescheidenem materiellen Niveau. Und vermutlich dürften die Lohnabhängigen deshalb unverändert bemüht sein, ihr Einkommen so weit wie möglich über diese Armutsgrenze zu heben, um sich und vor allen Dingen ihren Kindern ein gewisses Mehr an materiellem Wohlstand ermöglichen zu können. Auch die Massenerwerbslosigkeit bleibt ja unverändert und damit natürlich auch der Konkurrenzkampf vieler um viel zu wenige Arbeitsplätze mitsamt des Drucks auf die gewerkliche Durchsetzungsfähigkeit, die aus Massenerwerbslosigkeit ja bekanntlich resultiert. Deshalb ist für mich fraglich, warum die Arbeitgeber sich fürchten müssten, dass sich ihre Beschäftigten zuhauf in das bedingungslose Grundeinkommen verabschieden, wenn ihnen die Arbeitsinhalte und die Arbeitsbedingungen nicht passen. Also meines Erachtens ist der Realismus hier auf Seiten der neoliberalen BGE-Befürworter, die genau wissen, was sie damit wollen, während man sich da auf der Linken eher ein paar Luftschlösser zusammenzimmert. Die Linken behaupten ja sogar, mit dem BGE ziehe das Ende der kapitalistischen Lohnsklaverei herauf und das Reich der Freiheit vom Arbeitszwang breche an. Und das muss man sich vergegenwärtigen mit einem Konzept, das sich vollständig in der Sphäre der Verteilung von Geld bewegt, das also die Fragen der Wertschöpfung, der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion überhaupt nicht thematisiert. Natürlich muss der materielle Wohlstand einschließlich des Geldes, was als Grundeinkommen verteilt werden soll, erwirtschaftet, also erarbeitet werden. Und das setzt Produktionsapparate und materielle wie informelle Infrastrukturen voraus, deren Reproduktion natürlich ebenfalls auf Arbeit basiert. Die notwendige Arbeit, die zur Reproduktion einer Gesellschaft auf ihrem gegebenen Wohlstandsniveau verausgabt werden muss, die ist ja gleichsam, wenn man es so formulieren will, kollektive Pflichtarbeit. Also das Arbeit, die getan werden muss, wenn das Funktionieren der Gesellschaft und das vorhandene Wohlstandsniveau aufrechterhalten werden soll. Davon kann sich eine Gesellschaft nicht befreien. Deshalb kann das BGE nur eine Ausstiegsoption für wenige bieten. Nämlich für diejenigen, die bereit sind, sich mit einem Leben an der Armutsgrenze zu begnügen. Im günstigsten Fall, wenn sich die Vorstellungen zum Leistungsniveau von der Linken durchsetzen. Würden sich zu viele aus der Lohnsklaverei in das Grundeinkommen verabschieden, dann müssten entweder die Arbeitszeiten der verbleibenden Beschäftigten verlängert werden oder das Wohlstandsniveau einschließlich des Grundeinkommens würde sinken. Also die sogenannte Befreiung vom Lohnarbeitszwang ist hier beim Grundeinkommen als individuelle Ausstiegsoption sozusagen dem Modell des Vermögensbesitzers nachempfunden. Also der freiwillig nicht erwerbstätige BGE-Bezieher wäre gleichsam Shareholder der Deutschland AG, der monatliche Sozialdividende bezieht. Ja, das ist das Konzept. Und er könnte das natürlich nur, weil und solange andere diese Sozialdividende erarbeiten, mit anhaltend hohen und vermutlich steigenden Arbeitszeiten, die sie wiederum um ihren Anteil am Leben im Leben bringen. Also ich hielte dies für ein extrem ungerechtes Konzept der Befreiung vom Lohnarbeitszwang. Das Reich der Freiheit kann immer erst da beginnen, wo die gesellschaftlich notwendige Arbeit getan ist. Also ist es für mich eine elementare Gerechtigkeitsfrage, die notwendige Arbeitszeit möglichst gleichmäßig auf alle zu verteilen, damit die Dominanz der fremdbestimmten Lohnarbeit über das Leben der großen Mehrheit der Erwerbstätigen insgesamt zurückgedrängt werden kann und das Reich der Freiheit für alle ausgeweitet werden kann. Und wenn man sich überlegt, dann bildet ja Arbeitszeitverkürzung schon seit Beginn der Arbeiterbewegung, nämlich seit dem Kampf um den 10-Stunden-Tag im England des 19. Jahrhunderts, sozusagen den emanzipatorischen roten Faden der Arbeiterbewegung im Kapitalismus. Und ich meine, für mich besteht der Skandal seit 30 Jahren nicht darin, dass der Staat nicht bereit ist, ein allgemeines Recht auf Nichterwerbstätigkeit anzuerkennen und abzusichern. So, für mich besteht der Skandal, der nicht zuletzt auch unsere Sozialversicherung kaputt macht, eher darin, dass die kapitalistische Wirtschaft Millionen das Recht auf existenzsichernde Lohnarbeit verweigert, damit die Arbeitszeit der verbleibenden Beschäftigten länger als nötig ausgedehnt bleiben und werden kann und die Arbeitgeber zugleich die Kosten der Existenzsicherung eines Teils der Lohnabhängigen auf die Allgemeinheit verlagern können. Massenerwerbslosigkeit in kapitalistischen Industriestaaten hat immer auch mit dem Arbeitszeitregime zu tun. Man kann sozusagen sagen, die erzwungene Nullarbeitszeit der einen, der Erwerbslosen und lange Arbeitszeiten, das heißt auch familienfeindliche, nicht geschlechtergerechte Arbeitszeiten der anderen, bedingen sich gegenseitig. Und ich will hier nochmal die Basisthese der BGE-Gemeinde aufgreifen, die These von der objektiven Unüberwindbarkeit der Massenerwerbslosigkeit. Die wird ja, wie anfangs schon angedeutet, begründet mit der fortschreitenden Rationalisierung, Produktivitätsentwicklung. Dadurch schrumpfe das gesellschaftliche Arbeitsvolumen derart, dass ein Teil der Erwerbsfähigen und Erwerbswilligen aus der Perspektive der Erwerbsgesellschaft gleichsam zu Überflüssigen werde. Also ich halte diese Betrachtung sachlich für Unsinn und moralisch für Zynismus. Für sachlichen Unsinn halte ich das aus folgenden Gründen. Die Reduzierung des Arbeitsvolumens durch Rationalisierung, die führt nur dann zu Erwerbslosigkeit, wenn die Rationalisierungsgewinne einseitig von der Kapitalseite angeeignet werden, anstatt sie auch für Arbeitszeitreduzierungen bei gesicherten Einkommen einzusetzen. Also entscheidend ist hier die Frage, für wessen Interessen und für welche Zwecke Rationalisierungsgewinne verwendet werden. Und zweitens können wir doch seit Jahrzehnten beobachten, wie gesellschaftlich notwendige Arbeit in zunehmendem Umfang liegen bleibt, weil sich der Markt dafür nicht interessiert. Die aktuellen Diskussionen über die Klimakatastrophe erinnern uns doch daran, dass wir dringend eine Menge Arbeit einsetzen müssen, um unsere Produktions- und Konsumptionsweise mit der Stabilisierung der Biosphäre unseres Planeten in Einklang zu bringen. Und auch damit die Voraussetzungen für die nachhaltige Sicherung und notwendige Erhöhung des globalen Wohlstandsniveaus schaffen zu können. Und auch wenn man gegenrechnet, dass einige Wirtschaftsbereiche dabei schrumpfen müssen, aus ökologischen Gründen, bleibt gutachtlich hervorragend belegt unter dem Strich ein beträchtliches zusätzliches Beschäftigungspotenzial. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass wir seit vielen Jahren den Verfall öffentlicher und sozialer Infrastrukturen erleben. Das Kernproblem unseres Bildungswesens, wie auch unserer pflegerischen Versorgung, besteht darin, dass hier bedeutende Mengen notwendiger Arbeit, das heißt Arbeit, ohne die die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gefährdet ist, nicht getan werden. Und wir wissen zugleich um den gigantischen und von Jahr zu Jahr wachsenden gesellschaftlichen Reichtum, der es ermöglichen würde, solchen dringenden Zukunftsaufgaben nachzukommen, wenn er denn nicht zunehmend in den Händen weniger privatisiert und damit den Zwecken der Allgemeinheit entzogen würde. Also wenn es darum geht, was objektiv möglich ist und was nicht, dann halte ich die Perspektive für eine neue Vollbeschäftigung für absolut möglich. Die entscheidenden Mittel sind radikale Arbeitszeitverkürzungen, also Umverteilung der vorhandenen Arbeit, Gleichverteilung der notwendigen Arbeit insbesondere und eine Ausweitung öffentlicher Investitionen und öffentlicher Beschäftigung. Entsprechend des Verfassungsgebotes von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums wäre dazu der private Reichtum angemessen heranzuziehen. Zynisch finde ich die These von der objektiven Unüberwindbarkeit der Massenerwerbslosigkeit zunächst deshalb, weil das natürlich eine pauschale Absage an das dringendste aller Bedürfnisse der Erwerbslosen wie auch der Beschäftigten ist. Also was wir heute subjektiv empfinden. Da rufen schlaue Leute: Lasst ab von euren Kämpfen, das ist ein dummes Zeug. Also ob man das will oder nicht, es ist so, dass sich Teilhabe an der Gesellschaft, auch persönliches Selbstwertgefühl, immer noch maßgeblich durch einen regulären Arbeitsplatz vermittelt. Wer glaubt, man könnte das Problem der Erwerbslosigkeit auf die Frage nach der Höhe der Alimentierung von Erwerbslosen reduzieren und dann für erledigt erklären, objektiv nicht anders zu handhaben, der hat meines Erachtens keine Ahnung, wovon da die Rede ist, bei dem Problem der Erwerbslosigkeit und was mit den Betroffenen macht, sowohl den betroffenen Erwerbslosen wie auch den betroffenen Beschäftigten im Übrigen. Und stellen wir uns mal vor, in der Linken in Deutschland würde sich die These von der objektiven Unüberwindbarkeit der Erwerbslosigkeit tatsächlich durchsetzen. Also die Linke sagt, da kann man nichts mehr dran machen. Würde das nicht damit enden, dass scharfe öffentliche Kritik an der Massenerwerbslosigkeit und die Einforderung des Rechts auf Arbeit dann zu einem Alleinstellungsmerkmal der extremen Rechten würde? Also ich fürchte, das käme dann so. Und die von der neoliberalen BGE-Fraktion, die sind natürlich daran interessiert, dass ich die Mehrheitsgesellschaft mit der dauerhaften Spaltung durch Massenerwerbslosigkeit endlich abfinde, dass diese unbequeme Behauptung vom Recht auf Arbeit zusammen mit dem Sozialstaat und aktiver gewerkschaftlicher Interessenvertretung möglichst entsorgt werden kann. Es bleibt aber natürlich noch das real existierende Elend von Hartz IV. Hier sind tatsächlich konkrete Alternativen dringend erforderlich. Und das kann auch nicht warten, bis wir eines schönen Tages neue Vollbeschäftigung haben. Weil die Leute haben nur dieses eine Leben, dessen Menschenwürde hier beschädigt wird. Den Aktivistinnen aus der Erwerbslosenszene, denen kann ich es am wenigsten verdenken, wenn sie angesichts der unerträglichen Zustände den Versprechungen der Ayatollahs des Grundeinkommens da erliegen. Ich meine, ja, da wird ja versprochen, es soll genug Geld geben für ein bescheidenes, aber würdiges Leben. Es wird versprochen, die Bedürftigkeitsprüfung fällt weg, einschließlich der Schnüffeldienste, die in der Wohnung einfallen und die Zahnbürsten zählen. Da wird versprochen, der Arbeitszwang dieser schönen neuen Zumutbarkeit mitsamt den 1-Euro-Jobs hat ein Ende und man kann wieder Herr oder Frau seiner eigenen Lebensgestaltung werden. Und ich finde, das Bedürfnis, dass es sich in dieser Weise ändere, das besteht völlig zu Recht und ist auch nach meiner Auffassung unabdingbar. Also man kann aus dem Menschenwürdegrundsatz der Verfassung nur keinen Anspruch von Herrn Ackermann auf eine staatliche Sozialleistung herleiten. Aber man kann und muss daraus den Anspruch herleiten, dass eine Leistung garantiert wird, die denen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, sie also wirksam vor Armut und vor sozialer Ausgrenzung schützt, die selbst kein entsprechendes, hinreichendes Einkommen oder Vermögen haben. Also das bedeutet, der Regelsatz muss deutlich höher sein als Hartz IV. 420 Euro reichen dann noch nicht, wären aber ein erster Schritt, der hervorragend sagen, begründbar ist. Dieser Anspruch darf nach meiner Auffassung an keine andere Bedingung geknüpft sein, als dass die Bedürftigkeit tatsächlich besteht. Denn es ist richtig, Menschenwürde kommt uneingeschränkt auch denen zu, mit deren Verhalten wir nicht einverstanden sind. Also auch dem, der offen den Standpunkt einnimmt, ich habe keinen Bock auf Maloche und Lohnarbeitszwang. Und jede Kürzung oder Streichung einer Mindestsicherung bedeutet ja, dass sie den Zweck, ihren Zweck der Sicherung eines menschenwürdigen Lebens gerade verfehlt, sozusagen systemwidrig. Dem Anspruch der Gesellschaft, dass jeder Einzelne nach seinen Möglichkeiten durch Erwerbsarbeit seine Existenz selbstständig sichere, und damit auch zum Gemeinwohl beitrage. Diesem Anspruch muss auf andere Weise Geltung verschafft werden als durch Leistungskürzungen. Zum Beispiel mit Instrumenten der sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik. Aber nicht durch, sozusagen, eine Elendspeitsche. Auf der anderen Seite brauchen wir dringend eine Reform der Zumutbarkeit, die erstens dem Grundrecht auf Berufswahlfreiheit Rechnung trägt, die sich auf reguläre, auf existenzsichernde Arbeitsplätze beschränkt, also keine Verpflichtung zur Annahme von prekären Arbeitsverhältnissen beinhalten darf und die entgrenzten Mobilitätsanforderungen zurücknimmt. Also heute muss ja der Erwerbslose bundesweit der Vermittlung zur Verfügung stehen. Dass die Verpflichtung zu 1-Euro-Jobs vollständig verschwinden muss, versteht sich. Diese heutige sanktionsbewährte Arbeitspflicht ist ja ohnehin eigentlich ein ziemlich dreckiger Witz. Das Problem ist ja nicht massenhafte Arbeitsunwilligkeit, dass Leute keine Lust haben, sondern ist ja die massenhafte Verweigerung des Rechts auf Erwerbsarbeit, also die millionenfache Zwangsausgrenzung aus der Erwerbsgesellschaft. Ja, und schließlich muss natürlich die Bedürftigkeitsprüfung auf ein, sagen wir, bürgerrechtlich vertretbares Maß zurückgenommen werden. Das heißt, vor allen Dingen muss die Bespitzelung der Leute bis in ihre Schlafzimmer hinein aufhören. Und das Denunziantentum in Nachbarschaften, was sich heute um die Bedürftigkeitsprüfungen rankt. Und darüber hinaus muss es auch darum gehen, eine sozusagen darstellbare Absicherung der Beschäftigten im Fall von Erwerbslosigkeit durch die Arbeitslosenversicherung wiederherzustellen. Auch um den Erpressungsdruck, der auf den Beschäftigten lastet, seitdem sagen die Absicherung bei Erwerbslosigkeit kaputt gemacht worden ist, zu mindern. Also die steile Rutschbahn, die in 12 oder 18 Monaten nach ganz unten führt, das ist nicht akzeptabel. Also die Arbeitslosenversicherung ist ja nicht mehr in der Lage, ihre soziale Schutzfunktion tatsächlich wahrzunehmen. Wir brauchen eine deutliche Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds 1 und auch eine tragfähige Lohnersatzleistung bei Langzeiterwerbslosigkeit, wie es früher durch die Arbeitslosenhilfe gegeben war. Das würde alles nicht bedeuten, dass hier Sozialismus ausbricht. Das sind zunächst mal alles, sagen, Reformperspektiven für einen sozialstaatlich regulierten Kapitalismus. Aber es könnte durchaus sein, damit muss man rechnen, dass eine gesellschaftliche Bewegung, die derartige Reformen auch tatsächlich durchkämpfen will, sich durch die Reaktionen der Kapitalseite und der ihm verbundenen Politik gezwungen sieht, die Macht des großen Geldes zugunsten der Demokratie auch weitergehend zu beschränken. Das war das, was ich mir überlegt habe, euch einleitend zunächst mal vorzutragen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, eine spannende Debatte.